Der Maler Gerhard Richter hat sich in einigen Kunstwerken mit Bildern des Holocaust befasst. Seine Bilder sind Beispiele von Verfolgten und Verfolgern. Wir stellen euch jetzt im Beitrag diese Bilder vor und möchten sie politisch betrachten. Eine Arbeit des Verlustes, Gerhard Richters Kunstwerke zum Holocaust.
Einleitung. Gerade Malerei sei geeignet, Erinnerungsarbeit zu leisten, weil sie es zulässt, Unschärfe in sich aufzunehmen, meint die Künstlerin Cosima Fuchs. Gerhard Richter hat in den 1960er Jahren und in seinem Atlas, der seine wichtigsten Arbeiten und Studien versammelt, eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Holocaust gesucht. Was Richter besonders macht, ist, dass er anerkennt, dass der Holocaust in Deutschland Familiengeschichte ist.
Die Kunst ist die reine Verwirklichung der Religiosität, der Glaubensfähigkeit, Sehnsucht nach Gott. Kunst wird zur angewandten Kunst, wenn sie ihre Zweckfreiheit aufgibt, wenn sie etwas mitteilen will. Denn nur in absoluter Verweigerung jeder Aussage ist sie menschlich.
In den verschiedenen Interviews von den 1960ern bis heute ist schwer zu erkennen, wie sein vielleicht antipolitisches Bild der Kunst politisch rezipiert werden kann. Wir müssen also sehen, dass natürlich auch der oder die Künstlerin keine willkürliche Haltung zur Geschichte und damit zur Gesellschaft einnimmt. Wir möchten daher Richter hinsichtlich einer politischen Form der Erinnerung betrachten und vor allem einer möglichen mindestens rezeptionellen Erinnerungsarbeit zum Holocaust und zur Shoah nachgehen.
Biografie Gerhard Richters.
Richter wurde 1932 in Dresden geboren. Er wuchs in der Oberlausitz auf. Er hatte einen Onkel namens Rudi, der Wehrmachtssoldat war und in Lidice, Tschechien, stationiert war. Seine Mutter ermutigte ihren Sohn, sich den Onkel als Vorbild zu nehmen. Seine Tante, Marianne, stirbt am 16. Februar 1945 in der Euthanasieanstalt Großschweidnitz. Wenn Richter es in kindlichem Hochmut zu weit trieb, warnte ihn seine Mutter, dass er so enden würde wie seine Tante Marianne. Zur gleichen Zeit beschäftigten sich die Menschen im Deutschen Reich mit dem großen Bombenangriff auf Dresden, was von der NS-Propaganda gefördert wurde. 1951 wurde er an der Dresdner Kunstakademie aufgenommen. 1957 heiratete er Ema Eufinger. 4 Jahre danach, als die Grenze geschlossen wurde, verließ er die DDR, um an der Düsseldorfer Akademie sein Studium fortzusetzen. Seine wohl wichtigsten Werke bis dahin waren Tante Marianne und Onkel Rudi, beide aus dem Jahr 1965, die die eingangs erwähnten Personen darstellen. Und Ema, Akt auf einer Treppe aus 1966, ein Aktbild seiner damaligen Frau Ema. Aus dieser Zeit stammen auch Bilder über Fliegerstaffeln der deutschen Armee und der Alliierten. In den 80ern entsteht seine Bilderreihe namens 18. Oktober 1977, auch RAF-Zyklus genannt, die wohl durch die Ausstellung im MoMA seine berühmteste Bilderserie geworden ist. Die Bilder zeigen vor allem die Leichen Baders, Meinhofs und Enslins. Seitdem ist Richter zu einem der berühmtesten und bestbezahltesten KünstlerInnen der Welt geworden. Malereien von Kerzen aus den 1980ern wurden für mehrere Millionen Pfund verkauft. Glaskunstwerke wie 8 Grau, seine berühmten Fotomalereien und unzählige abstrakte Arbeiten sind seitdem in jedem namenhaften Museum der modernen Kunst präsent. Der Leiter des Gerhard-Richter-Archives an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Dietmar Elger, hat eine allgemeine Einschätzung zum Künstler.
Das Faszinierende an Richters Werk ist ja, und das muss man sich einfach klar veranschaulichen im Vergleich zu anderen Künstlern, dass er auch nach so vielen Jahren es immer wieder schafft, neue Bilder und überraschende Werke und hochqualitative und Werke zu schaffen, die Diskussionen anregen und die Leute auch begeistern, wenn man sieht, nach wie vielen Jahren Arbeit der Oktoberzyklus entstanden ist und wie viele künstlerische Jahre er gearbeitet hat, wo jetzt das Kirchenfenster entstanden ist, was unheimlich viel Diskussion und viel Anteilnahme und sehr viel Zustimmung, gerade in der kölnischen Bevölkerung, auch wenn man nur immer von Herrn Meißner hört, gefunden hat. dann ist das schon ungewöhnlich und faszinierend, weil wir doch, wenn wir das vergleichen mit vielen anderen künstlerischen Karrieren, doch feststellen, dass es häufig eine Initiationsphase gibt, wo eine bestimmte Idee entwickelt wird vom Künstler, und dann kommt es doch sehr schnell zu Wiederholungen und zu einem über Jahrzehnte laufenden Spätwerk, was bei Gerhard Richter überhaupt noch nicht abzusehen ist, weil es wirklich immer wieder neue Impulse gibt im Werk.
Vorstellung seiner Werke.
Mensch kann Richters Bezug zum Holocaust vor allem auf eine bestimmte Phase in den 60er Jahren eingrenzen, in der er sehr persönliche Bilder gemalt hat, die alle von Fotografien abgemalt sind. Zum Foto sagt Richter, dass es das Einzige wäre, was informieren könne, es sei ein Bericht über die Realität, die ihn aber nicht interessiert und mit der er sich nicht identifiziert. Mit dem Malen eines Bildes stellt er als Person die scheinbare Faktizität eines Bildes in Frage. Er möchte das Foto besitzen und es zeigen und damit dem Foto eine persönliche Signifikanz geben. Dietmar Alger beschreibt im Folgenden die Technik der Malereien Tante Marianne und Onkel Rudi.
Die Bilder sind schwarz-weiß, was ja schon mal sehr ungewöhnlich ist für Malerei, also eine Malerei rein in schwarz-weiß, wobei ja diesem Schwarz-Weiß immer ein Farbton ins Bläuliche oder Bräunliche beimischt, sodass es eine weichere Tonigkeit bekommt. Und es ist deutlich größer als ein Foto, also beide Bilder sind um einen Meter groß. Und auch ein ganz entscheidender Unterschied ist, Richter hat beide Motive verunklärt, indem er die noch feuchte Farbe mit dem Pinsel wieder verwischt hat. Dadurch entsteht so eine horizontale Unschärfe, die aussieht, als wäre es ein verwackeltes Foto. Aber tatsächlich ist es eben Farbe, die vermalt ist. Dadurch entsteht ein deutlicher Unterschied gegenüber der fotografischen Vorlage. Das heißt, die Identität der Dargestellten ist nicht mehr eindeutig zu erkennen und zu identifizieren. Es bekommt etwas Allgemeineres.
Mitte der 60er sehen wir bei Richter Fotos von der Befreiung der Nazi-Konzentrationslager, die teilweise bearbeitet wurden. Es handelt sich vor allem um Fotos aus Zeitungen. Wir sehen dort sogenannte Muselmänner, abgemagerte Menschen. Es sind Zeitzeugnisse von der Befreiung der Lager. Zum gleichen Zeitpunkt hatte Richter pornografische Fotos versammelt. Was es damit auf sich hat, erklärt Dietmar Alger.
Es gab Mitte der 60er Jahre ein Projekt, was Gerhard Richter machen wollte, zusammen mit seinem damaligen Künstlerfreund Konrad Lug. Das ist sein späterer Galerist gewesen, dann unter dem Namen Konrad Fischer in Düsseldorf. Und Konrad Lug und Gerhard Richter hatten die Idee für eine Ausstellung, die sie vorbereitet haben, ein Projekt zu machen, in dem sie Bilder oder Fotos aus Konzentrationslagern kombinieren mit pornografischen Motiven. Von diesem Projekt, das nicht realisiert worden ist, sind nur Abbildungen übrig geblieben, die bei Gerhard Richter im Atlas versammelt sind. Der Atlas ist eine große Materialsammlung des Werkes, in dem Richter alle seine Fotos, Fotovorlagen, Bildvorlagen, Entwürfe, Skizzen zusammengetragen hat, die entweder Bilder geworden sind oder auch sehr viel häufiger eben nur Möglichkeiten für Bilder waren. Mitte der 60er Jahre, als diese Idee entstand und die beiden Künstler das realisieren wollten, das war eine Zeit, in der die Auseinandersetzung mit der Geschichte, mit der verdrängten Geschichte des Dritten Reiches sehr virulent war, in dem tatsächlich die jüngere Generation Fragen gestellt hat an die Generation der Väter. Inwieweit habt ihr davon gewusst? Inwieweit wart ihr beteiligt? In dieser Situation und in diesem Umfeld muss man wohl auch die Arbeiten sehen, das Projekt Sitive, zum einen die schrecklichen Bilder aus den Konzentrationslagern des Holocaust und zum anderen pornografische Motive. Beides sind tabuisierte Themen, die hier in einer ganz drastischen Weise aufeinander gestoßen wären. Ich glaube, dass die Künstler das Projekt nicht gemacht haben, ist auch darin zu sehen, dass sie eben selber erkannt haben, in wie provokant und wie missverständlich auch eine solche Aktion hätte sein können.
Richter hat die Fotos aus den Lagern gegen Ende der 90er Jahre nochmals aufgegriffen. Er hatte sich zu diesem Zeitpunkt mit einer Auftragsarbeit des Deutschen Bundestages beschäftigt. Er war beauftragt, die Eingangshalle des Reichstagsgebäudes zu gestalten. Einige Entwürfe im Atlas zeigen seine Versuche, dort die Bilder aus den Konzentrationslagern aufzuhängen. Im Hinblick auf die Symbolträchtigkeit des Ortes verwarf er diese Entwürfe zugunsten einer großen Installation in Schwarz-Rot-Gold. Eine gewisse Unvereinbarkeit der Holocaust-Dokumente mit einem Repräsentativbau der heutigen deutschen Regierung schien Richter dabei zu leiten, obwohl die deutsche Regierung ihre Verantwortung der Erinnerung oftmals betont. Anders ging er mit einem Bild, das Adolf Hitler zeigt, um.
Das ist ein Bild, was man eben in dem Werkverzeichnis noch abgebildet sieht. Das zeigt Hitler, während er scheinbar eine Rede hält, so in emphatischer Geste. Das ist aber ein Werk, was Richter scheinbar so gegen Ende der 60er Jahre zerstört hat.
Kunst, Inhalte, Aussagen, Analysen.
Wenn wir also seine bekanntesten Produktionen betrachten, dann handelt es sich bei diesem vor allem um abgemalte Fotos. In der Herstellung projiziert Gerhard Richter seine Bilder auf eine Leinwand und malt sie äußerst präzise ab, um im Folgenden alle klaren Linien zu verwischen, wobei die Unschärfe seiner Bilder entsteht. Bernd Hüppauf sieht Schärfe und Unschärfe als Formkategorien, die sich nicht auf die Struktur der Bilder bezögen, sondern auf die Gestalt und deren Beziehung zu einem Inhalt. Strategien der Unschärfe lassen die Darstellung des Nichtdarstellbaren zu, sie lassen ein Sprechen über Inhalte zu, die im Verborgenen bleiben. Eine Suche nach dem Ideal der Schärfe wäre damit der Versuch, Unheimliches ausschließen zu wollen. Die Shoah und der Holocaust lassen sich nicht in ihrer Wirkung auf Menschen begreifen, sie lassen sich nicht angemessen darstellen.
Wenn es um Bilder des Holocaust geht, dann kann ich mich erinnern, dass ich Werke gesehen habe von Wolf Hostell oder von John Palisari, die Thema behandeln. Aber auch die Bilder, die Gerhard Richter zu den Ereignissen vom 18. Oktober gemalt hat, sind ja eigentlich Bilder, die unmalbar sind oder von denen man geglaubt hat, dass sie unmalbar sind und bei denen er tatsächlich eine Möglichkeit gefunden hat, tatsächlich im relativ traditionellen Medium der Malerei zu einer Lösung zu finden und eine Darstellbarkeit zu finden, die eben auch eine Auseinandersetzung mit diesen unmalbaren Themen ermöglicht.
Die Fotografie als Grundlage der Bilder Richters lesen wir bei Susanne Ehrenfried, hätte eine Tendenz zur Affirmation der bestehenden Verhältnisse. Mit der Anwendung dieses vermeintlich positivistischen Mittels zur Malerei könnte Mensch eine kritische Bilanz zwischen Gemaltem und Fotografiertem sehen. Elga zum Foto.
Der Unterschied ist, glaube ich, dass ein Zeitungsbild ein aktuelles Ereignis sehr kurzfristig zeigt, dass wir viele schockartige Bilder sehen, aber auch schnell wieder vergessen, während das gemalte Bild doch etwas ist, was besteht und was sich ganz anders auch in unserem Gedächtnis festsetzt. Und deswegen können, glaube ich, fotografierte Bilder, die sehr drastisch sind, plötzlich für die Malerei problematisch werden, weil einfach der Anspruch ein anderer ist.
Jedes Bild erhält durch diese Form der Bearbeitung notwendigerweise ein individuelles Moment der Verarbeitung. Es erhält eine eigene Geschichte, welche es bestehen lässt. Ein vergangenes Bild ließe sich für heute nur zurückgewinnen, wenn es die historische Authentizität, die die Fotografie für sich beansprucht, in Frage stelle. Wenn Mensch aber diese Verschleierung der Fotos besonders bezüglich des Holocaust auf die Spitze treibt, dann wird selbst die scheinbare Faktizität der Bilder in Frage gestellt. Der Wahrheitsgehalt von Bildern würde sich als beweglich und subjektiv belegbar erweisen, sagt Cosima Fuchs. Hüppauf meint sogar, dass die unscharfen Bilder ein fortschreitender Diskurs seien, der weder Ziel noch Abschluss hat und der eine Erneuerung des Politischen nach sich ziehe.
die 60er Jahre.
Wie wir schon bei den Auseinandersetzungen um die Fotos von der Befreiung gesehen haben, war der neue Umgang mit dem Nationalsozialismus, mit der Verfolgung und Ermordung der Menschen in den 1960er Jahren völlig neu. Die deutschen Kunstakademien sahen 1960 moderne Kunst immer noch als eine Art entartete Kunst, wodurch sie sich auf avantgardistische Kunst versteiften. Benjamin Buchloh, der sich seit etwa 30 Jahren mit Richter beschäftigt, wandte auf den Maler den Begriff der Neo-Avantgarde an. Damit meinte er eine neue Künstlerinnengeneration, die sich der Shoah und des Holocaust bewusst war. Trotzdem gilt Richter als einer der wenigen Maler, die sich zumindest indirekt mit dem Holocaust auseinandersetzen. Buchloh nannte das eine Zäsur der Zivilisation. Am 19. Oktober 1965 fand die Premiere des Theaterstücks Die Ermittlung von Peter Weiß statt. Dadurch wurden erstmals über 1000 Artikel in der deutschen Presse Ost- und Westdeutschlands geschrieben und damit eine ungekannte öffentliche Debatte angestoßen. Die Ermittlung ist eine Montage von Zitaten aus den Verhandlungen des Frankfurter Auschwitz-Prozesses aus den Jahren 63 bis 65, der die erste juristische Verfolgung von Nazi-Verbrechern war, den die BRD in eigener Regie führte. Dem Stück vorangestellt sind einige Anmerkungen des Autors, in denen er die Undarstellbarkeit des Sujets deutlich macht. So heißt es:
Bei der Aufführung dieses Dramas soll nicht der Versuch unternommen werden, den Gerichtshof, vor dem die Verhandlungen über das Lager geführt wurden, zu rekonstruieren. Eine solche Rekonstruktion erscheint dem Schreiber des Dramas ebenso unmöglich, wie es die Darstellung des Lagers auf der Bühne wäre.
Gerhard Richter hatte diese Debatten angeregt verfolgt.
Sex and Crime.
Richters angedachte Arbeit Sex and Crime über Bilder der Befreiung und pornografische Abbildung, die er nicht umgesetzt hatte, ist exemplarisch für die 60er Jahre. Boris Lowry, der die Shoah überlebt hatte und 1959 die Bewegung No Art ins Leben gerufen hatte, beschäftigte sich intensiv damit. Anders als Richter war es ihm immer sehr wichtig, politische Kunst zu machen. Der Pop-Art und anderen aktuellen Strömungen sprach er jegliche Gesellschaftskritik ab. Er begann, seine Erlebnisse in Bildern zu verarbeiten, in denen er sich vor allem Frauenkörpern widmete. Die Frauen aus seiner Erinnerung an die Konzentrationslager waren tot. Es schien, als mache er die Collagen, um sich zu versichern, dass er sie verloren hatte. Er begann sich schon Ende der 50er mit Pin-Ups und pornografischen Bildern zu befassen. Die dort abgebildeten Frauenkörper empfand Lowry als zerstückelt und fett, was schließlich dazu führte, dass er diese Bilder mit Farbe übergoss. Joshua Jacobs hat diese Verbindung zwischen Pornografie und Holocaust bei Richter hinterfragt. Er vermutet, dass der Künstler die BetrachterInnen in eine ethische Herausforderung befördern wolle, die sich sowohl auf moralischen als auch auf körperlichen Ebenen abspielen würde. Elaine Scarry beschreibt Schmerz als einen Inhalt ohne Bezug. Der Schmerz bewegt sich heraus aus unseren Körpern in eine externe öffentliche Welt. Bei Lowry und Richter wird der Schmerz an objektivierten Frauenkörpern zentriert und dort präsentiert, um so eine Fähigkeit einer Vorstellung entwickeln zu können, was mit einem Körper durch solch eine Erfahrung wie der Shoah passieren könnte. In dieser sexistischen Darstellung würde die Frau als andere, als ein physisches Zeichen des Unrepräsentierbaren gelten. Richter und Lowry, wobei letztere diese Erfahrung am eigenen Leib erfahren hatte, könnten in ihrer Intention womöglich zugrunde gelegt haben, dass Mensch wissen sollte, was passiert ist, Mensch es nicht vergessen sollte, aber Mensch es gleichzeitig niemals wissen könnte. Bei Gerhard Richter findet sich ein interessantes Moment aus der Dialektik der Aufklärung wieder. Er möchte den Verlust und die Trauer der Menschen aufzeigen. Er möchte diese Trauer nicht ihrem kulturindustriellen Zweck zuführen, also die Erinnerung durch die Trauer zum Abschluss zu führen. Nein, er möchte den Verlust kenntlich machen und ihn in der Malerei bannen, um damit Trauern zu ermöglichen. Wie er das macht, skizziert nochmals Dietmar Elger.
Wichtig ist schon der Aspekt der Verarbeitung durch Malerei. Also es gibt da Zitate, wo er eben darauf auch abhebt, dass die Möglichkeit, etwas zu wiederholen im Bild durch Malerei, eine Möglichkeit ist, es sich anzueignen, sich mit diesem Thema einfach auseinanderzusetzen. Allein schon der malerische Prozess und die Zeit, die man aufwendet, um ein bestimmtes Motiv zu malen und zu verarbeiten, ist eine Form der Katharsis, eine Möglichkeit eben mit einem Thema sich zu beschäftigen, es auch für sich zu verarbeiten und es schließlich auch abzulegen für sich.
Buchloh hatte dem Künstler eine wiederholte Artikulation der Geschichte bescheinigt. Auf kunsthistorischer Ebene funktioniert die nach einem Prinzip der historischen Aufhebung. Alles werde bei ihm nochmals artikuliert. Es handele sich um eine Form der allegorischen Erinnerung, die zugleich kritische Trauer sei. Richter ging es meistens um einen sehr persönlichen Umgang mit Teilen seiner Geschichte, die sich aber womöglich in einem konsistenteren Bild der Verarbeitung mit der Vernichtung und Verfolgung niederschlagen. So Elger.
Euthanasieprogramm, was Richter zur gleichen Zeit gemalt hat, alles in einem sehr kurzen Zeitraum. Und es gibt einige andere Bilder, die Militärflugzeuge zeigen. Das hängt alles mit der privaten Geschichte zusammen. Das hängt natürlich aber auch mit einer größeren Umfeld der Bewältigung und des Versuchs der Bewältigung mit Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus zusammen. Richter hat das damals, wie er später gesagt hat, eher verdrängt und er hat auch lange nicht zugegeben, dass das wirklich damit zusammenhängt und dass diese Bilder alle etwas miteinander zu tun haben. Und vielleicht stimmt das auch, vielleicht war ihm das, als er das gemalt hat, tatsächlich nicht so als komplex bewusst, sondern es waren für ihn damals vielleicht tatsächlich Einzelbilder, aber es fügt sich doch auf eine überraschende Weise zusammen.
Sein Onkel war an den Erschießungen, die eine Vergeltung für den Mord an Reinhard Heydrich waren, beteiligt. In der ersten Wehrmachtsausstellung hing Onkel Rudi mit dem Verweis, dass nicht allein Wehrmachtssoldaten an Kriegsverbrechen beteiligt waren, sondern dass es auch unser Onkel Rudi hätte gewesen sein können. Der Maler stiftete dieses Bild der Gemeinde Lidice.
Fazit.
Richters Oeuvre wirkt etwas undifferenziert, wenn man sich dem Holocaust-Thema widmet. Richter hatte in den 50ern Ema Euffinger geheiratet. Ema war die Tochter eines Oberarztes, der in einem Dresdner Krankenhaus im Rahmen des offiziellen Euthanasieprogrammes T4 und auch nach 1941 mehrere tausend Zwangssterilisationen durchgeführt hatte. Von diesem SS-Mitglied namens Heinrich Euffinger und seiner Familie entstanden viele Malereien, in der sich ein Familienidyll und ein treusorgender Schwiegervater zeigen. Diese Bilder zeigen, dass Richter, Jahrgang 1932, einer normalen deutschen Familie entstammt, die sich, als seine Tante verschwunden war, in Schweigen hüllte. Die Diskrepanz zwischen den TäterInnen und den Opfern, die Richters Bildernkanon ausmacht, löste er niemals wirklich auf. Eine Malerei, die Flying Fortresses der britischen Luftwaffe beim Abwurf der Bomben zeigte, nannte er Bomber, auch Soldaten haben Angst und mochte damit einen Perspektivwechsel erwirken. Genau wie er 1988 im Interview verlauten ließ:
Die Nazi-Verbrechen werden nur vordergründig verharmlost, wenn wir sie mit anderen Verbrechen vergleichen. Tatsächlich wäre es Verharmlosung, wenn man sie nur den Nazis zuschöbe und auf so billige Weise sich selbst von der Schuld freispräche.
Über eines der großen grauen Bilder Richters hatte Guy Tosato gesagt:
Daran muss ich bei diesem Gemälde denken, an eine endlose Nacht, die nie vom Licht vertrieben werden wird. Es zeigt den Verlust der Bilder, die Abwesenheit von Farben. Es ist eine wüste Welt ohne Ideal und ohne Hoffnung.
Wenn Mensch erneut den Umgang Richters zwischen Fotografie und Gemälde betrachtet, erfährt Mensch, dass ihm die Natur fremd und unmenschlich ist. Daher möchte er seinen Fotos eine andere Bedeutung verschaffen, die für ihn allenfalls einen gewissen Agnostizismus bedeutet. Der Bezug auf die Menschlichkeit, die bis heute in seinen Interviews zu lesen ist, zeigt sich in seinem Bezug zu seinem Glauben. Er hatte 2004 den Kunst- und Kulturpreis der katholischen Kirche erhalten, mittels diesem er sich gerne als Christ bekannte. Stefan Germer konstatierte, dass Interpretationen deutscher Geschichte notwendigerweise nicht neutral sein können, sondern Teil dieser Geschichte seien und damit auch Ideologie. Für Richter und alle anderen KünstlerInnen dieser Zeit zwang sich die Verdrängung auf und somit war die NS-Geschichte erst Bedingung anstatt Thema. Jürgen Schreiber, ein Biograf des Malers, erkannte eine Bringschuld, die nach dem gescheiterten Sex-in-Crime-Projekt in ihm zurückblieb, eine Bringschuld, die den Opfern Rechnung trägt. Der Glaube des Künstlers an eine Menschlichkeit, die jenseits von der Realität liegt, mag völlig verklärt erscheinen, aber es zeigt seine Intention, die eine zutiefst menschliche ist. Seine Malerei ist eine empathische Antwort auf das Leiden und darum sprachloser Ausdruck der Emotion. Und diese besteht.
Und vorher kommt